Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
International. Am Mikrofon Rudi Mäder.
Die Eskalation der Krise im Kaukasus im letzten Sommer kam für die meisten überraschend. Georgische Truppen hatten in der Nacht auf den 8. August versucht, die abtrünnige Provinz Südossetien wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Daraufhin griffen aus dem Norden russische Armeeeinheiten ein, russische Panzer drangen ins georgische Kernland vor und drängten die georgischen Streitkräfte zurück. Es kam zu offenen Kampfhandlungen, Hunderte von Menschen fanden den Tod. Georgiens Präsident Saakaschwili appellierte in dramatischen Worten an den Westen. Über den Fernsehsender CNN wandte er sich direkt an die amerikanische Öffentlichkeit. Sein Land sei ohne Schuld Opfer eines russischen Überfalls geworden. Jetzt gehe es um mehr als nur um Georgien.
It's not about Georgia anymore. It's about the principles and values America has. You know, it's like Finland in 1939 attacked by Stalin. It's like Afghanistan.
Es gehe um die Werte und Prinzipien, für die der Westen einstehe. Der russische Vormarsch sei vergleichbar mit dem Angriff Stalins auf Finnland im Jahr 1959, mit dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan im Jahr 1979 oder der militärischen Intervention der Sowjetunion in der Tschechoslowakei im Jahr 1968. Aus russischer Sicht sah alles ganz anders aus. Moskau warf Georgien vor, in Südossetien einen Völkermord begangen zu haben. Die russische Intervention sei ein Akt der Selbstverteidigung gewesen. Der russische UNO-Botschafter in New York, Vitali Churkin.
What has happened is self-defense for us, because the Georgian forces in South Ossetia attacked Russian peacekeepers who were there on the basis of international agreements.
Georgische Streitkräfte hätten russische Friedenstruppen und russische Bürger angegriffen. Es sei darum gegangen, sicherzustellen, dass der georgische Genozid gestoppt werde. Die Emotionen gingen auf beiden Seiten hoch. Präsident Bush betonte, das Staatsgebiet Georgiens sei unantastbar. Amerikanische Kommentatoren forderten, der Übergriff Russlands dürfe nicht ohne Konsequenzen bleiben. So zum Beispiel Ariel Cohen vom konservativen Washingtoner Think Tank Heritage Foundation.
And that international aggression should not stand and there should be consequences for what Russia is doing. What Russia is doing is not just the old Soviet Union, it's the old Russian Empire.
Was Russland getan habe, sei nicht nur alte Sowjetunion, es sei altes russisches Reich. Doch Moskau ließ sich nicht beirren und anerkannte schon wenig später nicht nur die Unabhängigkeit Südossetiens, sondern auch die Unabhängigkeit Abchasiens am Schwarzen Meer, einer Provinz, die sich wie Südossetien ebenfalls von Georgien loslösen wollte. Moskau machte damit klar, wer im Hinterhof Russlands Herr und Meister ist. Die Beziehungen zwischen den USA und Russland erreichten einen Tiefpunkt, viele befürchteten eine Rückkehr zum Kalten Krieg. Doch der Westen hatte dem fait accompli, außer verbalem Protest, wenig entgegenzusetzen. Inzwischen haben sich die Gemüter etwas beruhigt. Der Konflikt um Georgien und seine abtrünnigen Provinzen ist weitgehend aus den internationalen Schlagzeilen verschwunden. Doch allen ist bewusst, der Konflikt schwelt unter der Oberfläche weiter und kann jederzeit wieder aufflammen. In Georgien nimmt der Alltag unterdessen seinen Lauf. Doch der vordergründige Eindruck von Normalität täuscht. Zum Beispiel in der Stadt Gali, die in der abtrünnigen Region Abchasien liegt. Die Einwohner sind mehrheitlich Mingrelen, gehören zu einer Volksgruppe, die ethnisch zu den Georgiern zu zählen ist. In letzter Zeit häufen sich Meldungen, die Mingrelen dort würden schikaniert. Eindrücke aus Gali von unserer ARD-Kollegin Margret Wohlan.
Oh, Manana Gokocia sitzt im Wohnzimmer ihrer Tante, an einem alten, etwas verstimmten Klavier und trägt ein Lied vor, das, wie so viele der mengrelischen Lieder, vom Krieg handelt. Der Krieg, den Manana besingt, begann 1992. Damals hatte Abchasien seine Unabhängigkeit von Georgien erklärt, was den Einmarsch der georgischen Armee in Abchasien zur Folge hatte. Ein blutiger Kampf begann, der über ein Jahr dauerte. Er endete mit der Flucht und Vertreibung zahlreicher Georgier, die bis dahin die Mehrheit in Abchasien gestellt hatten. Seit 1994 besteht ein Waffenstillstandsabkommen, das von Beobachtern der UN und von russischen Soldaten kontrolliert wird. Bis heute ist dieser Krieg in den Köpfen der Einwohner Abchasiens präsent, forderte er doch von fast jeder Familie Opfer. Auch deshalb verfolgen die Menschen dort die derzeitigen Spannungen zwischen Russland und Georgien, die im vergangenen Sommer im Krieg um Südossetien eskaliert sind.
Ich habe dieses Lied selbst geschrieben. Es handelt von einer Familie in Abchasien. Der Ehemann ein Abchase, die Ehefrau Georgierin. Als der Krieg begann, ging der Mann mit den zwei Kindern nach Georgien. Die Frau blieb in Abchasien. Sie verloren sich aus den Augen, konnten sich aber nicht vergessen. Jahre später bekam die Frau eine Arbeit bei einer internationalen Organisation und musste zu einem Seminar nach Tiflis. Und dort traf sie ihren Ehemann wieder. Solche Fälle gibt es hier tatsächlich oft.
Die 38-jährige Manana ist in Gali-Stadt geboren. Sie hat sowohl abchasische als auch georgische Wurzeln. Sie sitzt dadurch zwischen allen Stühlen, fühlt sich keiner der in Abchasien lebenden Volksgruppen ganz zugehörig. Aber auch sonst ist ihr Alltag nur schwer zu bewältigen. Bis heute leidet Gali-Stadt, mit knapp 3000 Einwohnern der größte Ort in der Region, an den Folgen der damaligen Auseinandersetzungen. Viele Häuser sind nach wie vor zerbombt und nicht wieder oder gerade mal notdürftig saniert. Die Straßen zerstört, eine Infrastruktur so gut wie nicht vorhanden. Allenfalls ein paar kleine Geschäfte in der Ortsmitte versorgen die Menschen mit dem Nötigsten. Der Stadtpark, früher einmal der Stolz der Einwohner, sieht verwahrlost aus. Es gibt keinen funktionierenden Rechtsstaat in Abchasien, der den Schutz der verschiedenen Minderheiten festschreibt. Solange die Unabhängigkeit Abchasiens nicht allgemein anerkannt ist, herrscht georgisches Recht. Faktisch regieren in der abtrünnigen Provinz aber Abchasen, die eigene Gesetze und Verordnungen erlassen haben und sie auch durchsetzen können. Die meisten Positionen in der Verwaltung sind von ihnen besetzt. Die Folgen für andere ethnische Gruppen: Willkür und weitgehende Rechtlosigkeit, worunter auch die Georgier und die ihnen verwandten Mengrelen im Gali-Distrikt leiden. Ein Beispiel: Angehörige dieser Volksgruppe brauchen inzwischen, wenn sie ein Unternehmen gründen oder ein Geschäft pachten wollen, dafür eine besondere Genehmigung der Behörden, die manchmal erteilt wird und manchmal eben auch nicht, erzählt Manana.
Die Mengrelen arbeiten hart und können sich überall anpassen. Sie können aus allem ein Geschäft machen. Aber wenn man in Abchasien irgendwas machen will, braucht man die Unterstützung durch einen abchasischen Fürsprecher. Deshalb ist es sehr schwer für Georgier oder Mengrelen, hier eigenes Geld zu verdienen. Die meisten leben inzwischen von dem, was sie auf dem Feld anbauen und schwarz verkaufen. Korn, Mais oder auch Nüsse.
Natela Salia ist 29 Jahre alt. Gemeinsam mit ihrer Schwester betreibt sie einen kleinen Gemischtwarenladen in Gali-Stadt. Kosmetik, Spielzeug, Telefonkarten. Hin und wieder hat sie auch eine Hose oder ein Hemd im Angebot. Die Ware holen die beiden Frauen mehrmals in der Woche heimlich aus der georgischen Grenzstadt Sukdidi, immer voller Angst, von den abchasischen Grenzposten kontrolliert und mit hohen Strafzöllen belangt zu werden. Denn georgische Produkte dürfen nicht in Abchasien verkauft werden. Als die beiden Schwestern ihren Laden eröffneten, hatten sie zwar ihre Genehmigung durch die Behörden, aber keinen sogenannten abchasischen Fürsprecher. Das kann ein Freund und Nachbar sein oder ein bezahlter Beschützer. Die Konsequenzen ließen nicht lange auf sich warten.
Wir wurden aus den Räumen, in denen wir unser Geschäft hatten, rausgeschmissen. Grundlos. Der Eigentümer ist Abrase. Jeder kennt ihn und alle haben Angst vor ihm. Seine Männer sind bei uns eingebrochen, haben randaliert und alles geklaut. Wir kennen sie, aber weil sie Abrasen sind, können wir nichts gegen sie tun. Die Polizei wusste von dem Diebstahl, aber sie wird bestochen, also hält sie still.
Aus Angst vor weiteren Repressalien haben die Schwestern den Vorfall nicht gemeldet, sondern sich andere Räume für ihr Geschäft gesucht. Ihren finanziellen Verlust haben sie selber getragen. Ihr jetziger Pachtvertrag gilt für 3 Jahre.
Meine Verwandten und Freunde in Zugdi, die haben mir Geld geliehen für die neue Ware. Das sind Schulden, die zu den alten noch hinzukommen, denn die Ware im alten Laden habe ich ebenfalls auf Kredit gekauft. Ein Kredit, den ich immer noch abbezahle.
Arbeitslosigkeit und Geldnot sind, neben dem Konflikt zwischen Georgien, Abchasien, Südossetien und Russland, die beherrschenden Themen in den Gesprächen der Galibewohner. Offizielle Arbeitslosenstatistiken gibt es zwar nicht, Arbeitsmöglichkeiten aber auch nicht, abgesehen von einigen Jobs bei Hilfsorganisationen. Weil weder Rechtssicherheit noch eine funktionierende Infrastruktur in einer Region mit ungeklärtem Status vorhanden ist, lassen sich Investoren in Gali nicht blicken, sodass auch für die Zukunft kaum mit einem Aufschwung gerechnet wird. Die meisten Menschen leben von dem, was sie in ihren Gärten anbauen. Angehörige georgischer Volksgruppen bekommen wenigstens umgerechnet 7 Euro Unterstützung pro Monat von der georgischen Regierung, jedenfalls solange sie einen georgischen Pass haben. Das sei immerhin etwas, sagen viele. Auch deshalb trifft es sie doppelt, wenn sie ihre Pässe gegen russische tauschen. Nino Rogawa sitzt im Vorgarten ihres Elternhauses und betrachtet die vorbeifahrenden Autos. Fahrzeuge des russischen Militärs patrouillieren regelmäßig durch den Ort, was bei Mengrelen und Georgiern die Sorge vor Übergriffen durch russische Soldaten wachhält. Nino ist 26 Jahre alt und erst vor einem halben Jahr zu ihren Eltern nach Galistadt zurückgekehrt. Sie hat in der georgischen Hauptstadt Tiflis Medizin studiert und würde gern hier als Ärztin arbeiten. Doch in Gali gibt es kein Krankenhaus und eine eigene Praxis zu eröffnen ist schwierig. Dennoch gibt Nino nicht auf. Sie träumt davon, eine kleine Krankenstation aufzubauen und will sich deshalb zusätzlich zur Chirurgin ausbilden lassen.
Es ist schwierig, hier Arbeit zu finden, weil die Bedingungen so hart sind. Deshalb habe ich mich jetzt entschlossen, eine Zusatzqualifikation zu machen.
Nino war 11 Jahre alt, als 1992 der Krieg zwischen Abchasien und Georgien begann. Mit ihren Eltern und ihrem Bruder ist sie zunächst nach Russland, dann weiter nach Georgien gezogen. Als ihre Eltern 1994 nach Gali zurückgingen, ließen sie Nino und ihren Bruder bei Verwandten in Tiflis. Ihr Haus in Gali-Stadt war zwar zerbombt, aber in den Trümmern erkannten sie die verkohlten Reste ihrer Einrichtung. Langsam bauten sie das Haus wieder auf und pflanzten Obst und Gemüse in ihren Vorgarten. Jetzt laufen dort auch ein paar Hühner herum. Ninos Vater und Bruder sitzen im Garten und diskutieren die letzten Fußballergebnisse. Eine friedliche Atmosphäre, die Nino Rogawa in ihrem Beschluss bekräftigt, trotz aller Schwierigkeiten hier zu bleiben.
In Georgien herrscht Winter, es ist kalt. Aber politisch könnte Georgien schon bald wieder zu hitzigen Diskussionen Anlass geben. Bereits am nächsten Dienstag und Mittwoch wollen die NATO-Außenminister in Brüssel erneut über die Aufnahme Georgiens in die westliche Verteidigungsallianz diskutieren. Sie hatten an ihrer Frühjahrstagung in Bukarest einen Entscheid auf diese Dezember-Sitzung vertagt. Vor allem die USA setzten sich damals vehement für eine Aufnahme Georgiens wie auch der Ukraine in die NATO ein. Frage an Fredrik Steiger, den Sicherheitsexperten von Schweizer Radio DRS. Kann denn Präsident Bush in einer so heiklen Frage einen so folgenschweren Entscheid fällen, wenn doch seine Amtszeit in 2 Monaten ausläuft?
Möglicherweise wird der abtretende US-Präsident George Bush gerade deswegen eine Entscheidung erzwingen wollen. Für ihn gehört das ein Stück weit zu seinem politischen Vermächtnis. Er hofft, dass er noch durchdrücken kann, dass Georgien und möglicherweise auch die Ukraine ins Vorzimmer der NATO gelassen werden. Und das hat auch damit zu tun, dass in dieser Frage zumindest in den USA George Bush nicht so allein dasteht, wie er in anderen Problembereichen dasteht. Also da gibt es eine Mehrheit in den Vereinigten Staaten, die findet, die NATO-Osterweiterung ist ganz grundsätzlich eine gute Sache und hat eine stabilisierende Wirkung.
Weiß man denn, wo der neue Präsident Barack Obama in dieser Frage steht?
Er selber hat sich meines Wissens zu dieser Frage noch nicht sehr konkret geäußert, aber es ist eine Tatsache, dass bis weit ins demokratische Lager hinein, also in die Partei von Barack Obama, die NATO-Osterweiterung und zwar auch um die umstrittenen Länder Ukraine und Georgien eigentlich positiv betrachtet wird.
Nun haben Sie gesagt, Präsident Bush wird versuchen, eine Entscheidung zu erzwingen. Wo stehen denn die anderen NATO-Länder in dieser Frage? Gibt es eine Chance, dass er damit durchkommt?
Es gibt eine Ländergruppe, die in dieser Frage klar hinter Bush stehen, und das sind vor allem viele osteuropäische Länder, angeführt von Polen, auch von Tschechien. Die baltischen Staaten sind auch dieser Meinung. Da geht es natürlich um eine Solidarität jener Länder, die selber auch schon unter dem Joch damals der Sowjetunion waren und die heute auch noch Russland, Moskau fürchten. Auf der anderen Seite, und diese Länder sind inzwischen selbstbewusster geworden, nicken in der NATO nicht einfach nur alles ab, was die USA vorschlagen, auch wenn die den mit Abstand größten Teil des NATO-Budgets bestreiten. Das sind Länder wie Deutschland, Frankreich, Benelux-Staaten, auch andere westeuropäischen Länder. Und die sehen drei große Probleme, wenn man jetzt Georgien und auch die Ukraine bereits aufnehmen würde. Zum Ersten die Frage, ist zum Beispiel Georgien wirklich schon ein voll demokratischer Staat? Das ist eine Bedingung für die NATO-Aufnahme. Erfüllt die georgische Armee die Standards, die für einen NATO-Staat gesetzt werden? Da kann man gerade nach dem Georgienkrieg diesen Sommer durchaus Zweifel dran haben. Und dann drittens, ist eigentlich die Regel so, dass ethnische und territoriale Probleme von einem Land vor einer NATO-Aufnahme gelöst werden müssten und nicht nach einer Aufnahme.
Eben hier haben wir diese umstrittenen Grenzen, die nicht klar sind völkerrechtlich. Ja, theoretisch klar, aber von Russland eben sind diese abtrünnigen Provinzen, Abchasien und Südossetien, ist die Unabhängigkeit anerkannt worden. Ist es denn technisch oder rechtlich möglich, Georgien trotzdem aufzunehmen, auch wenn diese Grenzfragen noch strittig sind?
Es ist sicher problematisch, aber es gibt auch ein Beispiel, wo man das früher ja auch schon gemacht hat. Man hat ja seinerzeit die Bundesrepublik Deutschland, die BRD, aufgenommen, auch wenn eigentlich die innerdeutsche Grenze in der ganzen Zeit umstritten war, weil von vielen Ländern die DDR ja nicht wirklich anerkannt worden war. Also da hat man auch gesagt, man nimmt Deutschland auf in die NATO, aber halt als de facto in dem Gebiet, wo sie ihre Souveränität ausüben kann.
Nun, Sie haben gesagt, die USA und das neue Europa gewissermaßen befürworten diese Aufnahme von Georgien und der Ukraine in die NATO. Andere Länder wie Deutschland und Frankreich haben große Bedenken. Wie sieht denn das Kräfteverhältnis aus? Gibt es da einen Entscheid oder wird man einen Kompromiss erzielen können oder einen Entscheid möglicherweise sogar vertagen? Was ist das wahrscheinlichste Ergebnis dieses Gipfels?
Also sicher ist, dass auf diesem NATO-Außenministertreffen nächste Woche intensiv diskutiert, wenn nicht gar gestritten werden wird. Der Druck wird wohl von amerikanischer Seite sehr groß sein, Georgien zumindest eine Art Zückerchen anzubieten. Irgendetwas, was vielleicht noch nicht der Aufnahme ins Vorzimmer der NATO entspricht, mit einem fast Automatismus des Beitrittes, sondern eine Aufnahme ins Vorvorzimmer. Also man wird vielleicht irgendein neues Konstrukt finden als Kompromiss, damit die Georgier ein Stück weit ihr Gesicht wahren können, damit auch George Bush einigermaßen sein Gesicht wahren kann. Ich halte es sehr für unwahrscheinlich, dass sich Frankreich und Deutschland gerade im Lichte der Ereignisse dieses Sommers in Georgien über den Tisch ziehen lassen und jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt Georgien und allenfalls auch die Ukraine auf.
Aber es könnte auch zu einem handfesten Streit kommen.
Das ist sogar relativ wahrscheinlich, dass da zumindest hinter den Kulissen sehr mit der harten Bandagen gefochten werden wird.
Georgiens Präsident Saakaschwili, der Hoffnungsträger von einst, ist innenpolitisch schwer angeschlagen. Seine Landsleute werfen ihm vor, er sei dafür verantwortlich, dass Georgien seine Provinzen Südossetien und Abchasien verloren habe, vielleicht für immer. Vor einer Woche wurde die neue Oppositionspartei Geeintes Georgien gegründet. Die langjährige Parlamentspräsidentin Nino Buchatnadze, die von vielen schon als künftige Präsidentin gehandelt wird, ging bei der Parteigründung mit ihrem einstigen Weggefährten Saakaschwili hart ins Gericht.
Michail Saakaschwili brüstet sich damit, dass die Regierung während des Krieges nicht davongelaufen ist. Wäre sie doch nur gelaufen. Sie hätte nach dem Krieg abtreten müssen, wie es in einem demokratischen Land üblich ist. Das Ziel unserer Partei ist es, gerechte Wahlen durchzusetzen, wo es keinen Platz für Lügen und Zynismus gibt.
Ziel der neuen Oppositionspartei ist ein Machtwechsel. Immer wieder kommt es in Tiflis zu Protesten. Es ist klar, die Bevölkerung steht nicht mehr geschlossen hinter Präsident Saakaschwili. Frage an den Korrespondenten von Schweizer Radio DRS in Moskau, Peter Gisling. Wie sehr haben sich denn Präsident Saakaschwili und die Bevölkerung Georgiens voneinander entfremdet?
Ja, eine Entfremdung gab es schon vor einem Jahr, als die Opposition nämlich gegen Saakaschwili demonstrierte. Und Saakaschwili hat ja damals im November vor einem Jahr die Opposition regelrecht niederknüppeln lassen. Und man hatte dann darauf vielleicht den Eindruck, den falschen Eindruck, es sei alles wieder ruhig geworden. Dann während des Krieges natürlich haben sich viele Georgierinnen und Georgier mit Michail Saakaschwili solidarisiert. Er war da für sie eben doch auch der Georgier, der sich für georgische Interessen engagiert hat. Aber jetzt reiben sich im Lande natürlich viele die Augen. Und die Gründung der Oppositionspartei von Nino Buchatnadze am vergangenen Sonntag, die müssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Bref, Saakaschwili weht derzeit sicher ein etwas eisiger Wind entgegen als noch vor ein paar Jahren.
Eben, er war einst der Volksheld, der Befreier Georgiens, jetzt ist er angeschlagen. Was sind denn die Hauptgründe, die zu diesem Meinungsumschwung geführt haben?
Ja, Saakaschwili hat sich eben als autoritär, als selbstherrlich und zum Teil auch als willkürlich agierender Präsident entpuppt. Er hat es deshalb auch mit einigen einstigen Weggefährten verdorben. Und was die Georgierinnen und Georgier eben auch stört, er lebt vergleichsweise stark in Saus und Braus. Er hat sich beispielsweise eine riesengroße Residenz bauen lassen über der Altstadt von Tbilisi, architektonisch dem Weißen Haus in Washington nachempfunden. Und die Leute sehen, dass es zum Teil eben wirklich starke Widersprüche gibt zwischen dem, was Saakaschwili einst erklärt hat und wie er sich jetzt verhält. Und dann natürlich der Krieg. Viele Georgier haben heute den Eindruck, Saakaschwili habe den Krieg begonnen, in der Meinung, ihn auch gewinnen zu können, was natürlich völlig falsch war. Oder sie sind zumindest der Meinung, Saakaschwili hätte sich nicht zu einer Kriegsführung provozieren lassen sollen.
Sie haben gesagt, er lebt in Saus und Braus. Heißt denn das, man macht ihm auch den Vorwurf der Korruption?
Nein, nicht direkt, aber er hat einfach anlässlich seiner ersten Wahl erklärt, er wolle auch als Präsident weiterhin relativ bescheiden leben und das ist jetzt wirklich nicht der Fall. Und es lässt natürlich schon aufhorchen, dass beispielsweise die georgische Sektion von Transparency International die Europäische Union aufgefordert hat, die Verteilung und Verwendung der EU-Hilfsgelder, da geht es ja um über 5 Milliarden Euro, genau zu überwachen.
Werfen wir einen Blick auf die Opposition. Wie geeint oder wie zerstritten ist diese Opposition?
Es gibt natürlich verschiedene Oppositionelle, aber ich denke, Nino Buchatnadze, die einstige Weggefährtin von Michail Saakaschwili, ihr könnte es gelingen, die Opposition zu vereinen.
Und dann könnte sie ihr Ziel erreichen, Saakaschwili zu stürzen und Neuwahlen herbeizuführen?
Ja, man kann die Zukunft immer nur sehr schwer voraussagen. Aber ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass es tatsächlich zu vorgezogenen Parlamentsneuwahlen kommen könnte, im Frühjahr, wie das Nino Buchatnadze auch gerne möchte, und dass es danach auch zu vorgezogenen Präsidentschaftswahlen kommen könnte, welche dann das Ende von Michail Saakaschwili besiegeln könnten als Staatspräsident. Aber hier sind wir natürlich wirklich im Bereich der Spekulation.
Aber spekulieren wir noch einen Moment weiter, dann würde dann Nino Buchatnadze Präsidentin. Was wäre von ihr zu erwarten im Hinblick auf das Verhältnis zu Russland und auch zur NATO?
Eigentlich einen ebenfalls ganz klaren Westkurs Georgiens wäre von Nino Buchatnadze zu erwarten. Also weiterhin eine Annäherung an die Europäische Union. und in gewisser Weise auch an die NATO, obwohl das natürlich ein Problem ist eben für die Beziehungen zu Russland. Diesbezüglich inhaltlich wäre auch von Bortschanadze keine große Kursänderung zu erwarten, aber in der Art und Weise der Politik dürfte es unter ihr zu einer Änderung kommen. Von Bortschanadze, sagt man, wäre auch ein sehr viel geschickterer Umgang mit der Russischen Föderation zu erwarten. Keine Liebdienerei gegenüber Moskau, nein, aber eine sehr viel klarere, kohärentere Politik. Und die Leute wissen natürlich, dass es für Georgien überlebenswichtig ist, auch mit Russland wieder zu einer Zusammenarbeit zu finden, auch wenn Georgien seinen eigenen Weg gehen will.
Ein Machtwechsel in Tiflis könnte zumindest psychologisch zu einer Entspannung führen. Die NATO hätte also vielleicht alles Interesse, Russland am kommenden Außenministertreffen in Brüssel nicht mit rhetorischer Kraftmeierei zu provozieren. Denn die Republik am Kaukasus bleibt eine der explosivsten Regionen der Welt.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.